Und dann müssen im Prinzip die Experten von Frisch Gefischt und der Craftports ran und überlegen, was passt eigentlich am besten. Heißt einmal Probe kochen, schwere Aufgabe, und durch gewisse Biere durchprobieren. Man weiß im Vorfeld schon ein bisschen von der Gruppauswahl, was passt, wie säurehaltig, wie süß, wie würzig, wie scharf, sage ich mal, ist es, um vielleicht mit einem Bierstil gegenzusteuern. Da müssen sie sich drauf einigen. Und das ist, ich finde das immer das Spannendste, wenn man so ein Pairing vorbereitet. Das wird noch gut.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Das war Axel Ohm von den Überquell Brauwerkstätten in Hamburg. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 89. Folge.
Mit diesen kleinen Folgen, die wir gemacht haben, Stefan, sind es sogar schon 100.
Ach, guck an, du
Hammer. Also eigentlich wäre das jetzt laut Spotify die 101.
Oh mein Gott, aber was weiß Spotify schon?
Was, genau. Also wir sind bei 89, sagst du.
Genau.
Okay. Eine Kurzeinführung für alle, die uns trotz dieser 89 alias 101 Folgen zum ersten Mal hören. Wir sind Regine Marxen, Journalistin und Biersommelier, und Stefan Enrichkeit, Musikproduzent und Hobbybrauer. Zusammen machen wir Podcasts, zum Beispiel Hopcast. Wir sind dort, wo das Bier geschieht, stellen euch die Menschen hinter den Bieren vor. Hier lernt ihr die Bierpromis kennen, angesagte Brauereien und Biertrends. Unterstützt wird diese Folge von Hamburg Ahoi. Wir sagen Dankeschön. Und jetzt geht's los.
Was ist in den 4 Wochen seit der letzten Folge passiert? Die letzte Folge, da ging es ja um Farmhouse Brewing. Da waren wir bei Nienke und Simon von Lost Horizon bzw. Buddelship. Und dazu gab es Post von Christoph.
Christoph hat geschrieben, dass er diese Folge ganz fantastisch fand, und er fand sie ganz fantastisch einfach deshalb, weil er selber an so einem Projekt arbeitet. Und er schrieb, dass er seit gut 3 Jahren daran arbeitet. Also es ist wirklich ein langwieriges Thema, und er hat sich intensiv mit Melzvorgängen beschäftigt, mit dem Anbau von Gerste, mit dem Thema Umwelt und Klima. Er hat ganz viele Podcasts gehört. Er hat sich mit alten Landgerstensorten auseinandergesetzt, hat im zweiten Jahr auf einer Versuchsfläche selber angebaut.
Wahnsinn.
Und lebt eben, man merkt es, selber auf einem alten Hof und hat dort eben auch diesen sogenannten Außenbereich. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, hört nochmal in diesen letzten Podcast rein. Aber er hat eben keine landwirtschaftlichen Flächen. Und er hat sich deshalb mit einem befreundeten Landwirt zusammengetan, ähnlich wie Nienke und Simon das planen. Und der stellt ihm seine Flächen zur Verfügung. Und sinnvolle Fruchtfolgen, Nährstoffe und Humus im Boden halten, CO2 im Boden binden, Wildblumenstreifen anlegen, das ist alles irre komplex. Genau das hat er geschrieben. Und er kultiviert auch schon seit längerem eigenen Hopfen und will das auch vergrößern und erweitern. Und er war einfach wahnsinnig inspiriert von dieser Folge und sagte, hey, frag doch mal, vielleicht gibt es noch mehr von uns,
die
an so einem langen und langwierigen Projekt arbeiten. Und wenn, sage ich mal, wenn ihr zu diesen Menschen gehört, dann schreibt uns doch eine Mail an cheers@hopcast.de und wir vernetzen euch mit Christoph. Vielleicht kriegen wir da so ein kleines Forum hin.
Ja, das wäre doch echt spannend. Cool.
Sehr Vielen gut. Dank, Christoph, für dein Feedback. Und für deine liebe Mail. Super, super spannend. Und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
Und wir haben noch was bekommen. Und zwar ein Geschenk. Und zwar haben wir euch ja letztes Mal erzählt, dass wir ja am 11.8. geheiratet haben. Und einer von unseren Unterstützern, Lothar Santer, der Bierprediger, hat uns ein Paket geschickt. Hammer, Lothar. Vielen Dank.
Ich finde das so, so irre. Das
ja, total.
Ist so lieb. Also eine ganz, ganz liebe Karte. Er entschuldigt sich für die nicht vegane Beigabe. Das Gute ist ja, dass wir vegetarisch vegan sind. Und als ich diese Karte las, hatte ich diese fantastischen Wuppertaler Schwäbis schon im Mund.
Weingummis. Ich weiß nicht, wer von euch Wuppertal kennt. In Wuppertal gibt es natürlich die Schwebebahn, und das ist da ziemlich hoch aufgehangen. Also sprich so eine Bahn, die eben halt nicht wie eine Straßenbahn unten fährt, sondern sozusagen so drüber weg, schwebt. Mhm. Und genau, da gibt es auch Pasta in Schwebebahnform. Genau, bei der Schwebebahn gibt es auch die wichtige Geschichte, damit ist auch mal ein Elefant transportiert worden und sowas alles.
Ist der
alles,
ist auf der Packung zu sehen.
Der ist sogar auf der Packung zu sehen, genau. Das ist in Wuppertal sehr hoch aufgehängt, das Thema.
Es ist aber auch Bier dabei.
Ja, und zwar, wie könnte es anders sein? Alkoholfreies Bier, weil das ist ja das Thema von Lothar.
Ich freue mich aber total, weil das Giesinger Freiheit kenne ich noch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Da freue ich mich riesig drüber. Es ist auch, das ist lustig, das von Lemke dabei.
Genau.
Da hatten Sie uns ja nur die fehlerhafte Batch geschickt, zuerst, die ja wahnsinnig bitter war.
Auf jeden Fall bitterer als die dann richtig rausgekommen ist. Die haben sie uns aber nochmal nachgereicht und genau, und Lothar auch noch. Und die neue Batch ist tatsächlich nicht so bitter.
Die ist tatsächlich sehr, sehr lecker. Also ja. Ich freue mich sehr über dieses Bier. Das hat er uns geschickt. Jeder, ganz fair, jeder eins, ne? Und dann hat jeder aber auch von uns diese fantastische Flaschentasche.
Eine Einzelflaschentasche. Der Bierprediger hört Hopcast. Wir sind echt gerührt. So, mein Sohn würde sagen, ey, ihr habt Merch.
Hier trifft sein Logo auf unser Logo und es ist echt der Hammer. Ich bin absolut begeistert.
Und es war noch
Fairtrade Cotton. Es ist irre.
Es waren da noch zwei andere Biere drin von so einer Kleinstbrauerei, ne?
Ja, hier habe ich, guck, hier, das Herzblut statt Hektoliter.
Herz, genau, von Kitchen Brew.
Yes.
Ein Kakaoporter, Swiss Craft Beer aus Altschwil.
Und hier ist das andere.
Und das Hazy andere Juicy. Ist ein Naipa. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Super. Vielen, vielen Dank, Lothar. Hammer.
Ach, heiraten ist toll, ne?
Ja, man kriegt Geschenke, ne? Super.
Man kriegt Geschenke. Ist total super. Ich sag ja, beste Community, die es gibt, ne?
Ja.
Okay. Wir haben aber auch Sachen gehabt, die nicht so gut gelaufen sind, denn wir haben Termine verpasst, Stefan.
Ja, zum Beispiel das Simien Sommerfest letzten Samstag. Da musste ich leider arbeiten und dabei war das Wetter so gut.
Ja, ein Sommerfest mit Sommerwetter.
Ja.
Ganz schön. Ich habe gehört, es war toll und super Biere natürlich. Für die Leute, die es auch nicht geschafft haben, die aber gerne seine Biere mal mit einer guten Pizza genießen möchten. Ich war neulich auch bei Ace Pizza hier in Hamburg.
Kärntnerstraße.
Die haben seine Biere. Kann ich sehr empfehlen. Sehr lecker.
Ja, habe ich noch nicht geschafft. Muss ich auch noch mal hin.
Okay, was haben wir noch? Wir haben auch Sachen geschafft. Wir waren bei Zechen und Stechen bei Astra. Du hast kein neues Tattoo bekommen, ich auch nicht. Aber wir haben Biere getrunken.
Das stimmt.
Wir haben alte Bekannte getroffen. Henning von der Wittorfer zum Beispiel. Die Leute
und
von der Lemke.
Cool Cats in Town waren am Start.
Ja, und die von Locksmith.
Ja,
die
das
Crew,
stimmt.
Mit dem Yvonne'sche.
Genau.
Die jetzt ein Riesentattoo hat, nämlich von Locksmith Boy auf ihrem Unterarm. Da war sie wirklich nicht schüchtern, muss man sagen.
Das stimmt, das stimmt.
Das ist nicht zu übersehen. Aber sie ist ja auch mit dem Brauer verheiratet und Teil des Clans.
Insofern passt das ja auch. Ja, und die haben ja auch gute Nachrichten, dass ihr Braupub ja irgendwie jetzt genehmigt ist in Volksdorf und Ende des Jahres halt dann an den Start kommt.
Da kann sich Volksdorf freuen. Wir haben auch neue Bekannte getroffen, nämlich die Leute von Nur Bier.
Ja, aus Berlin.
Die hatten ein Dampfbier dabei. Fand ich ganz interessant.
Ja, ja. Das hast du jetzt ja auch gerade im Glas. Irgendwie, die haben uns nämlich noch eine Dose mitgegeben. Das war ein feiner Zug. Das ist ein normales Bier, das aber mit einer Weizenhefe vergoren ist. Ganz spannend eigentlich.
Ist dadurch nicht so schwer.
Ja.
Aber hat ganz klar viel Banane.
Ja, ja.
In der Nase und am Gaumen. Also schönes Ding. Recht schmucklose Dose. Bei der Dose, also beim Styling, bin ich mir nicht so sicher, ob ich das nicht ein bisschen zu schmucklos finde und zu düster. Aber das Bier da drin ist gut und die beiden waren auch wirklich sehr, sehr, sehr nett.
Ja.
Haben uns die Dose extra noch vorbeigebracht zum Testen. Vielen, vielen Dank dafür.
Genau. Und danach sind wir nach Kaltenkirchen gefahren zu Markus und Sarah vom Grünen Baggerlud, die ihr jährliches Bierfest veranstaltet haben.
Was Hobbybrauer alles so auf die Beine stellen kann und HobbybrauerInnen, vergessen wir die nicht auch.
Da ja, Wahnsinn.
Da waren auch viele Damen, die brauten.
Ja.
Und ich weiß jetzt, was ein Zwei-Nutzungs-Huhn ist. Vielen Dank.
Verrate das doch bitte unseren Hörern. Vielleicht möchte das da ja auch jemand wissen.
Die können Eier legen, die kann man aber auch schlachten.
Ah, ich wusste nicht, dass das getrennt ist, aber es ist anscheinend so.
Ja, wahrscheinlich haben die einen guten Fleischertrag, wenn man die schlachtet, und gleichzeitig können sie sehr gut Eier legen.
Naja.
Das ist ein Zweinutzungshuhn. Klingt ein bisschen unromantisch, ne? Aber allerdings ist der Begriff Zweinutzungshuhn ja jetzt auch gar nicht so romantisch.
Nein, sie, wenn sich zwei Hühner treffen, sagt das eine, ich bin Zweinutzungshuhn.
Ja, dann ist die Stimmung gleich dahin. Das ist gleich im Keller, ne?
Ja. Ja. Verdammte Naht, ja.
Aber die Stimmung bei denen auf dem Bierfest bei Markus und Sarah war fantastisch. Vielen Dank, dass wir daran teilhaben durften.
Über 30 Biere konnten da probiert werden und von einer Herrscher von preisgekrönten Hobbybrauern.
Yes, und HobbybrauerInnen.
Ja.
Vergessen wir nicht die Frauen hier. Das war super. Und dann haben wir noch eine andere super Nachricht. Es gibt eine neue Brauerei in Hamburg.
Ja, und zwar haben sich da ein paar alte Bekannte zusammengetan. Und zwar Nick Kiel von Circle 8 und Christian Temme vom Braustädtchen ist mit im Boot. Und auch Bernd Strehl, der ja in unserer Lagerbierfolge auch mit dabei war.
O-Ton, einer der Teilhaber. Es gibt noch zwei weitere Teilhaber, die den wirtschaftlichen Background noch mitbringen. Und einer sagt, wir haben uns mit Bernd Strehl, einem bekannten Hamburger Hobbybrauer, zusammengetan, der bereits seit vielen Jahren Biere fränkischer Art braut. So dass wir demnächst mit Sicherheit ein Kellerbier, ein Bockbier und ein hopfenbetontes Lagerbier liefern.
Ja, da sind wir mal sehr gespannt. Und es werden natürlich auch die Circle 8 Biere da gebraut weiterhin. Das ist natürlich auch ganz toll, dass es die weiterhin gibt. Super.
Das Ganze in Billwerder, deshalb Billbräu, wir sagten es schon. Und es gibt noch einen weiteren Partner. Den haben wir in diesem Podcast auch schon mal erwähnt.
Aha.
In einer der vorhergehenden Folgen, nämlich Kamel bei Kapara, ein israelisches veganes Restaurant, Streetfood-Konzept.
Mhm.
Mit auch schön fein ausgesuchten Bieren. Und die werden sich dort auch mit einmieten.
Okay, die haben ihr Lokal ja in der Simon-von-Utrecht-Straße.
Ist auf jeden Fall eine schöne Kombi. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird.
Spannend, in der Tat.
Ja, Hamburg entwickelt sich, es kommt was Neues, es kommt noch was Neues.
Ah, was denn?
Das ist ja auch der Anlass dieser Folge.
Aha.
Open Mouth.
Ah ja, was ist das?
Open Mouth ist ein Food-Festival, das findet statt vom 14. bis zum 18. September. Zeitgleich mit der Hamburg Beer Week, die vom 13. bis zum 18. September stattfindet.
Ja.
Und tada, die beiden gehören auch irgendwie zusammen.
Super.
Open Mouth ist nämlich eine Art Dachmarke, eine Art Cluster. Und in diesem Zeitraum, 14. bis 18. September, finden ganz viele tolle Food-Festivals statt. Aber es geht eben nicht nur um Food, es geht auch um coole Drinks, es geht um Manufakturen, es geht um gut hergestellte, qualitativ hochwertige, lokale Gastronomien, Gastronomiekonzepte und eben Lebensmittel und Getränkemanufakturen. Food and Beverage nennt sich das Ganze.
Interessant.
Und Food and Beverage ist ein starker Zweig hier in Hamburg. Da haben wir total viel zu bieten. Und das möchte Hamburg Tourismus, die Stadt möchte es weiter vorantreiben und zeigen, hey, wir sind hier das Tor zur Welt. Wir sind aber auch das Tor zur Food-Welt von morgen. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was heißt denn das, die Food-Welt von morgen?
Stimmt.
Und dafür, um das zu erörtern, haben wir uns Gäste ins Studio geholt. Nämlich Cecilia von Hardenberg, die Projektmanagerin von Open Mouth ist.
Ja.
Dann haben wir Axel Ohm, den haben wir schon zu Beginn dieses Podcasts gehört, von Überquell Brauwerkstätten und auch einer, der die ganze Geschichte vorangetrieben hat.
Also Biergeschichte
Hamburg
in Hamburg.
Beer Week, aber auch Open Mouth war wohl von Beginn auch mit involviert in die Ideenfindung. Und Lars Bäumer. Lars Bäumer liebt Fisch, hat sich schon in jungen Jahren überlegt, hey, wie kommt eigentlich dieser Fisch auf meinen Teller? Und hat 2019 ein Unternehmen gegründet, ist Co-Founder von Frisch gefischt, eine Fischmanufaktur.
Schöner Name.
Und der wird tatsächlich auch Teil der Beer Week sein. Deshalb haben wir ihn in diesem Podcast. Und zwar wird er am 15. September auf der Biercruise zu Gast sein. Und was er dort so treibt mit seinem Fisch und warum Fisch und Chips eine tolle Geschichte sind, aber Fisch und Bier mindestens genauso gut und der Weißwein gar nicht rausgeholt werden muss, weil Bier kann das nämlich auch. Auch das erfahrt ihr in dieser Folge. Wir haben drei Gäste. Wir haben Cecilia van Hardenberg, ein klingender Name.
Vielen Dank. Hallo.
Wir haben Lars Bäumer.
Hallo.
Und wir haben Axel Ohm.
Hallihallo.
Treue HörerInnen dieses Podcasts kennen mindestens eine Person aus dieser Runde, weil Axel hatten wir schon mal zu Gast. Auch zur Beer Week. Auch da haben wir miteinander schon gesprochen und das soll auch unser Thema sein. Aber wir haben noch ein großes Thema drumherum. Wir sprechen über Fisch, wir sprechen über ein Food Festival hier in Hamburg und wir sprechen natürlich, wie gesagt, über die Beer Week. Die findet vom 13. bis zum 18. September statt. Und Axel, erzähl mal, was genau ist denn dein Job bei dieser Beer Week?
Die Beer Week geht jetzt ins vierte Jahr. Wir sind eine kleine Organisation, eine Genossenschaft. Das heißt, wir arbeiten mit Genossen zusammen, haben uns die Aufgaben entsprechend unserer Talente aufgeteilt. Wir haben einen Grafiker im Team, Udo. Wir haben Jens, der eine Brauerei betreibt, die Bundhausbrauerei, der vor allem für den Admin-Bereich zuständig ist und auch ein Geschmackspolizist ist für alles. Wir haben Brian, der den Braumarkt in Hamburg führt, all das, was Hobbybrauer interessiert und engagierte Brauer, die sich kaufen können. Ja, selber für die Überquellbrauerei und Gastronomie. Und all das zusammen ermöglicht uns, diese Talente dann doch mit sehr bescheidenen Mitteln jetzt schon im vierten Jahr die Bierweg auf die Beine zu stellen. Wir werden in diesem Jahr nach dem Opening am 13. September mal etwas Neues machen. Also wir sind, und da gehen wir später noch drauf ein, durch das Open Mouse Food Festival ja animiert und nutzen, sage ich mal, dieses erweiterte Netzwerk, um einfach viel mehr Themen zusammenzubringen. Also das Bier ist natürlich noch ein Thema, aber es geht vor allem auch um Manufakturen, um Köche, um neue Ideen, neue Welt. Wie bringt man das zusammen? Also ganz weit weg von der klassischen Idee eines Bierfestes, so wie das Oktoberfest, sondern wir gehen tatsächlich in diesem Jahr absolutes Neuland mit zusammen mit dem Open Mars Fuß Festival und neuen Partnern.
Und deine Funktion genau, die Talente, die du gerade erwähnt hast, bist du der Netzwerker sozusagen, ein Team, der so ein bisschen die Welten zusammenführt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das stimmt. Also habe ich mein Leben immer gemacht, kann mit anderen Menschen, Kulturen und anderen Ideen relativ schnell umgehen und brauche auch manchmal die Menschen, die mich dann stoppen und zurückholen und sagen, ob das mal so umsetzbar ist, aber erstmal Grundtendenz offen für Neues und neue Wege zu gehen, Dinge, die wichtig sind für unsere Welt, die wir angehen müssen. Da kommen wir nicht mehr dran vorbei und es wäre fatal, sich diesen Themen nicht zu stellen. Und das geht auch in Verbindung mit Genuss.
Da sprichst du wahrscheinlich über Themen wie Nachhaltigkeit,
Klima,
Umgang mit Ressourcen, Klimaschutz.
Wie ernähre ich mich? Was ist gut für mich, für meinen Körper? Was brauche ich an Ernährung?
Okay. So, Grenzgänger. Du sagst richtig, ihr seid im vierten Jahr jetzt dabei und macht in diesem Jahr was Neues. Warum muss das überhaupt sein? Was hat in den letzten drei Jahren funktioniert? Was denn eigentlich nicht?
Also Hamburg als Stadt, als Community und wenn man speziell sich den Bierbereich anguckt, funktioniert unglaublich toll miteinander. Wie in keiner anderen deutschen Stadt, wahrscheinlich nicht mehr in keiner anderen europäischen Stadt, dass der Umgang zwischen den Handwerkern, den Brauern einfach so hervorragend gut ist, dass viel, viel möglich war. Das ist erstmal eine schöne Voraussetzung. Aber wir haben natürlich auch eine Gesamtsituation. Wir hatten Corona, wir haben die Manufakturen, vor allem hochpreisige Produkte, und sind so richtig, richtig in den Keller gegangen mit vielen Entwicklungen. Das heißt, das, was vor einigen Jahren noch der große Craft-Beer-Hype war, ist enorm zurückgegangen. Die Auswahl von Bieren im Lebensmitteleinzelhandel ist zurückgegangen. Es gibt nicht mehr so viel Gastronomen wie vor Corona. Das heißt, die Zapfhähne, die man da eventuell zur Verfügung hat, die wird wirklich gekämpft. Es ist richtig schwer. Und wir haben alle ordentlich mit dieser wirtschaftlichen Situation zu tun. Und das heißt auch, dass einige Projekte gar nicht mehr existieren. Und die Frage ist, wie geht's auch für andere, die jetzt so hart an der Grenze weiterlaufen, überhaupt weiter? Also wir haben eine heftige Situation. Marktbereinigung kann man so im Marketingdeutsch nennen. Auf der anderen Seite haben wir ein wachsendes Bewusstsein für Ernährung, für Produkte, für Dinge, die besser sind als, sage ich mal, industrielle Produkte. Und natürlich ist die Hoffnung da, dass wir irgendwie die Kurve kriegen und eine Berechtigung nach wie vor haben am Markt. Aber die ganze große Anfangseuphorie, die, sage ich mal, vor 10 Jahren gab, ist komplett durch. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns hier in Hamburg mit der Beer Week neuen Themen öffnen, neue Chancen aussehen und vor allem neue Konsumenten erreichen, eine Reichweite aufbauen und Bewusstsein schaffen für das, was so Tolles in der Region auch von uns hergestellt wird. Nicht nur, sag ich mal, aus dem Coffee-Netzwerk, nicht nur von tollen Erzeugern um Hamburg herum, sondern die Bierleute haben eine 1000-jährige Tradition in der Stadt und das kann man gar nicht oft genug sagen, dass wir auch eine Berechtigung haben und die Stadt irgendwie auch mit geprägt haben. Hm. Teil der DNA von Hamburg ist einfach Bier.
Ja, die Alster gäbe es ja gar nicht so, ne?
Genau.
Ohne Bier.
Die aufgestaute Alster,
richtig.
Um die Mühlen zu betreiben, richtig.
Wäre ein ganz anderer Anblick heutzutage. Okay, etwas, was aber viel Neues, das werden wir gleich nochmal ansprechen, etwas, was geblieben ist, ist das Bier, das Festbier. Der Co-Brew hat ja schon stattgefunden, da waren alle Teilnehmenden dabei. Wie viele sind das in diesem Jahr?
Also das ist eine Besonderheit für die, die es nicht wissen. Collaboration Brew heißt ein gemeinschaftliches Bier gebraut. Wie geht das denn? Ja, ist auch so typische neumodische Erscheinung im Craft-Bier-Bereich.
Zu viele Brauen verderben den Sud.
Ja, genau. Würde ich mal nicht sagen. Wir haben auch einige Experten, die gucken sich das ganz genau an. Nein, wir haben eine Rezeptur für ein Hazy Hoppy Helles. So ist das Stichwort. Das Bier hat Substanzen, die genehmigungswürdig waren. Die haben wir schnell bekommen, die Genehmigung. Ausnahmegenehmigung. Ein besonderes Bier heißt es dann offiziell, was in Bayern so niemals gehen würde. Aber in Hamburg geht das, weil die Behörden hier auch schnell mitspielen. Also vielen Dank nochmal, liebe Justizbehörde. Das Bier wird im Prinzip zwischen den Brauern besprochen. Es ist nicht mehr einfach, sich auf einen Stil zu einigen. Die Grundidee ist natürlich, einen zugänglichen Bierstil zu machen, nicht was völlig abgedrehtes. Und das Schöne ist dann, wenn Brautag ist, kommt jeder vorbei, bringt eigenes Brauwasser, eigene Rohstoffe mit Malz und Hefe beziehungsweise Hopfen. Und das alles zusammen ergibt dann das Gemeinschaftsbier. Das sind dies Jahr 6000 Liter, also 60 Hektoliter, die in Fass und Flasche abgefüllt werden. Und das Bier wird tatsächlich erstmalig auch am 13.09. abends bei der Opening Cruise vorgestellt, released, wie man das so schön nennt, oder das Fass wird angeschlagen. Und dann wird Hamburg ein leckeres neues Bier haben, was limitiert zur Verfügung steht.
Knappe Kiste. Wie viele haben da mitgebraut?
20 Brauereien.
20. Mhm. Schon krass, was in den letzten Jahren dann doch sich entwickelt hat in dieser Stadt, ne?
Total. Ja. Also das ist einmalig auf der Welt, kann man nach wie vor sagen. Und das zeigt, das ist ja nicht krampfhaft, dass alle zusammenkommen, sondern ja, es gibt die Calls, Videocalls, wie machen wir das, was wollen wir machen? Und dann kommen alle zusammen. Wir haben dieses Jahr wieder in der Landgangbrauerei zusammengebraut. Die Stimmung ist gut, man sieht sich nach Monaten mal wieder endlich. Sommer geht los. Und ja, also natürlich auch Excitement. Ja, toll, wir machen was Neues und es ist schön.
Ja. Das Hazy Hoppy Helles, wie Brian sagte, bei seiner Erklärung des Bieres, bei dem Co-Brew, als alle zusammenkamen, wenn das mit dem Hazy nicht funktioniert, dann wird es halt ein Hoppy Helles, ein Hamburg Helles zu Not. Ihr seid da ganz flexibel am Ende.
Genau, ja.
Am Ende wird es Bier, aber es wird auf jeden Fall schmecken. Letztes Jahr hattet ihr ein Rauchbier, das war nicht gewagt.
Ja, das stimmt. Geht natürlich auf alte Rezepturen der Hansestadt zurück. Man muss sich das so vorstellen, dass wir heute natürlich mit industrieller Hilfe Rohstoffe ganz anders verarbeiten können. Malzprozess ist sehr aufwendig. Früher konnte man Getreide nur vermelzen, indem man natürlich Holzscheide unter das Malz gelegt hat. Und Holz, jeder kennt es vom Lagerfeuer, hat einen bestimmten Geruch. Und dieser Geruch zieht dann natürlich ins Malz ein. Deshalb ist ein Rauchbier was völlig Natürliches. Ich würde mal sagen, 99 Biertrinker von 100, die heute ein Rauchbier trinken, würden sagen, was soll das? Das geht gar nicht. Das ist so eine Spezialität, die im Frankenland noch besteht. Und unser Bier ist letzte Saison recht rauchig geworden. Dadurch war es auch sehr polarisierend. Es gab Fraktionen, die haben es geliebt und andere haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wer soll das denn trinken? Aber das ist ja auch gut. Man muss ja auch manchmal Neuland begehen, beziehungsweise alte Rezepturen rausholen. Nicht alles, was früher so gemacht wurde, mundet uns heute, weil der Geschmack von uns sich natürlich auch weiterentwickelt hat. Wir kennen ja Getränke oder Zigarettenraucher, die merken auch, dass eine Marke im anderen Land anders schmeckt. Und so versucht man natürlich in Kulturkreisen auch Geschmack anzupassen. Wir sind da alle manipuliert, das ist einfach so. Und so ein natürliches Rauchbier, sag ich mal, von der Rezeptur, so wie man es vor 400, 500 Jahren getrunken hat, das ist erstmal schwere Kost.
Ja, ich fand's lustig damals, die Leute, die wirklich gerne auch Rauchbier trinken, die haben natürlich auch einen geübten Gaumen, was das angeht, oder haben eine gewisse Resilienz. Die sagten, das ist doch kaum rauchig. Und andere sagen, das ist doch krass rauchig. Also diese Range in der Beurteilung fand ich spannend. Ich find's auf der anderen Seite auch cool, weil das zeigt der Biervielfalt. Wenn wir alle jetzt einfach nur ein helles brauen würden, dann bräuchten wir die Biervielfalt nicht, ne? Das ist dann ja auch langweilig.
Ja, um das geht's ja. Wir sagen ja immer, das Schöne ist, dass Bier so unglaublich vielfältig ist. So viele Kombinationsmöglichkeiten aus über 200 Malzsorten, weit über 250 Hopfensorten, verschiedene Hefestämmen. Dadurch sind unglaubliche Kombinationsmöglichkeiten machbar. Und natürlich das Wasser, was ich lokal zur Verfügung habe. All das macht es einfach besonders. Und interessant ist einfach auch diese geschmacklichen Unterschiede in Deutschland zu sehen. Also Schleswig-Holstein versus Bayern. In Bayern isst man und trinkt man süßlicher, lieblicher. Und in Norddeutschland dominiert früher durch den Fisch. Na klar, was hat man zum Fisch gerne getrunken? Ein herbes Bier. Passt einfach besser. Also so, wenn man so verschiedene Tastings mal mitmacht, ist das eine Kombination. Dadurch gibt's in Deutschland und natürlich auch im Westen und im Osten so unglaublich viele Unterschiede. Und spannend ist so, wenn man mal sich die Zeit nimmt, dann tatsächlich einzutauchen und die Möglichkeit hat, tatsächlich auch von lokalen Manufakturen sowas zu probieren und testen und so weiter.
Was ist denn an meldepflichtigen Substanzen drin? Hazy Hoppy Helles.
Hört sich jetzt nicht dramatisch an, Hafer.
Habe ich gerade gedacht, das ist wahrscheinlich Haferflocken für die Haziness, ne?
Ganz genau, ja, richtig.
Und zack ist man außerhalb des deutschen Reinheitsgebots.
Ja.
Nun gebietet die Open House, denke ich, oder das Open House ja die großartige Möglichkeit, auch für dieses Bier in einen größeren Rahmen zu treten. Wenn die Herausforderung neben all dieser Biervielfalt ist ja trotzdem, diese Biervielfalt an den oder die Konsumenten zu bringen. Und die brauchen natürlich dann doch wieder irgendwas, woran sie andocken können. Das ist, glaube ich, so eine Gratwanderung, ne? Ein Bier, das man kennt, das aber trotzdem irgendwie besonders ist. Total schwierig, kann ich mir vorstellen. Und das Open Mouse ist da, glaube ich, ein guter Türöffner. Was ist denn der spezielle Türöffner? Und da sind wir bei den Neuigkeiten, die die HHBW 2023 bringen wird.
Ja, wir haben unsere Mitglieder, weil wir als Genossenschaft organisiert sind, gefragt, was haltet ihr davon, nicht auf unseren Lieblingstermin zu gehen, Ende August, wenn die Hamburger aus dem Urlaub kommen, weltoffen sind, auch mal Neues ausprobieren, sondern Mitte September mit Open Mouse und das Dach von Open Mouse rutschen. Traditionell Mitte September, kalter Monat, Übergang von Sommer und Herbst. Also nicht so perfekt. Egal, Cici hat versprochen, das wird viel besser gehen. Sie hat einen guten Draht nach oben.
Sie wird uns gleich erzählen, wie sie das anstellt.
Genau, und Lars erzählt uns hoffentlich auch, dass die Kutter alle noch rausfahren können und frischer Fisch in der Stadt sein
genau.
wird. Wir freuen uns natürlich, dass nicht nur, sag ich mal, im Food-Bereich, im Thema Kulinarik, sondern auch das, was wir hier in Hamburg über Jahrhunderte oder Jahrzehnte aufgebaut haben, im Beverage, also im Getränkebereich, jetzt eine gewisse Würdigung und eine Akzeptanz auch von offizieller Seite findet. Mhm. Also sagen wir mal so ganz knallhart, wenn ich als Gastronom Interesse habe, eine Kneipe, eine Bude aufzumachen, ein Food-Konzept, dann bin ich eigentlich mit einem halben Fuß immer jemand, der illegale Sachen macht, der ein Kassensystem da irgendwie aufbaut, um den Staat zu bescheißen und was auch immer. Also ich habe diverse Behörden, die mir ganz ordentlich auf die Finger gucken. Und das endet natürlich an den Klos, wie sauber sind die und da habe ich genügend Pissoirs und. Also es gibt eine Auflagenflut ohne Ende. Das macht es nicht einfach. Es ist ein Wahnsinnsgeschäft, heute in dem Sektor überhaupt noch was auf die Beine zu stellen. Jetzt kommt die Drehung da rein, dass Hamburg sagt, Kulinarik hat für uns eine ganz große Bedeutung. Hamburg hat 15 Jahre länger gebraucht als Berlin. Mittlerweile arbeiten in Berlin 20.000 Menschen im Food-Startup-Bereich. Egal, wir haben es in Hamburg. Und das Schöne in Hamburg ist, dass wir nicht so viel konstruieren müssen, denn wir haben so fantastische Ressourcen. Wir haben die sandigen Böden in der Heide. Wir haben mittlerweile einen sehr sauberen Fluss, die Elbe, den Alsterlauf, wo die ersten Lachsforellen wieder rumschwimmen. Wir haben die schweren Heideböden in Schleswig-Holstein. Wir haben so viel talentierte Menschen und so eine Vielfalt an Anbaumöglichkeiten um Hamburg herum, dass es erstaunlich ist, dass man es nie gewürdigt hat. Und jetzt sagt die Stadt, der Senat, Kulinarik ist das next big thing. Lass was tun, lass auch Startups nach Hamburg holen. Und das Ganze zusammen gibt uns natürlich die Möglichkeit, souveräner aufzutreten, weil das ist gewollt. Wir sind jetzt nicht nur geduldet, die an der Ecke irgendwas Neues aufbauen oder eine Idee umsetzen. Und alles zusammen muss jetzt entwickelt werden. Das ist ja nicht so, dass da jemand sagt, du, das ist es jetzt, sondern da ist Freiraum. Und die Macher von Open Mouse, die Behörde, was sich im Deutsch immer blöd anhört, haben da eine tolle Vision und Idee entwickelt und rechtzeitig gute, smarte Leute reingeholt, um sich anzuhören, wie kann es denn eigentlich gehen und lass es mal ausprobieren. Und wir gehen jetzt einen Weg, wo wir nicht sofort im ersten Jahr die Welt schreien, Hamburg, wir sind jetzt die neue Kulinarik-Metropole und so weiter, sondern man testet das Ganze erstmal an. Und das nur in Verbindung, sage ich mal, mit den existierenden Netzwerken.
Axel, und jetzt mal irgendwie passenderweise Butter bei die Fische. Was ist denn nun genau geplant für die Hamburg Bio Week?
Also wir haben über 30 Teilnehmer, das heißt, es gibt über 80 dezentrale Einzelevents überall in Hamburg. Das heißt, von Holsten Edel, die Veranstaltungen machen, über Bunthaus bis 9 Startups, die irgendwo was dazu beitragen. Das ist alles auf der Homepage nachzulesen. Wir als Hamburg Beer Week machen selber die Opening Cruise am 13.09., einen Tag vom Open Mouse Food Festival in einer Geheimlocation auf der Elbe. Bombe. Sowas hat noch keiner gesehen. Dann haben wir erstmalig nicht nur eine Bierbutterfahrt, sondern tatsächlich die geilen Köche aus Lars Team mit an Bord. Da werden insgesamt 6 Gänge aufgetischt, kleine Speisen mit passenden Bieren. Das wird moderiert von einem nicht klassischen Biersommelier, aber jemand, der sich seit Jahren gut auskennt.
Nennen wir ihn Bierfluencer.
Genau, Bierfluencer der Craftpots. Wir haben Lars und Marius mit an Bord, die was zu dem Fisch und dem Hintergrund erzählen. Ich darf das ein bisschen moderieren und hoffentlich 150 begeisterte Leute, die mitmachen. Dann haben wir 2 Tage am 16. und 17. die Celebration und dort gehen wir ins sogenannte Hardquarter, ins Oberhafenquartier, wo viele weitere Veranstaltungen stattfinden werden. Und wir bieten auf einer der Flächen mit 14 Brauern zusammen über 2 Tage Tastings, Motivational Talks an und einfach gute Stimmung. Das sind so die Highlights. Und erstmalig gibt's auch den Montag noch als Programmpunkt. Das hatten wir auch noch nie. Und da kommen alle nochmal zusammen und sagen, wie war das eigentlich? Man kann sich danach mal tolle E-Mails schreiben und Kritik äußern. Aber am Montag kommen alle zusammen, die irgendwas aktiv mitgestaltet haben. Und wir reden eigentlich über die letzten Tage. Wie sind die eigentlich gelaufen? Und was lernen wir dafür für die Zukunft? Und ist das, was wir vorgenommen haben, auch wirklich aufgegangen? Und das freut mich total, dass man mal direktes Feedback hat und nicht über irgendwelche verschlüsselten Kanäle.
Oder erstmal Sendepause, weil alle sich denken, boah, bin ich froh, dass das vorbei ist. Das wirst du als Projektmanagerin auch kennen, Cecilia, oder? Dieses Gefühl, ja, Projekt abgeschlossen. Ich will jetzt von allen erstmal gar nichts hören.
Witzigerweise hatte ich heute Morgen gerade ein Telefonat, wo wir genau dazu gesprochen haben und ich aber eher in die andere Richtung gesagt habe, was passiert eigentlich am 19., wenn das nicht mehr so ist wie jetzt gerade? Also wie ist das denn dann eigentlich? Weil im Moment natürlich so wahnsinnig viel passiert, wahnsinnig viele Leute zusammenkommen, unglaublich viele Ideen, Gespräche, Inspirationen, wahnsinnig viel Organisation natürlich auch. Und da ist irgendwann der Punkt, wo es das dann erstmal war. Aber ich kann sagen, und da sprechen auch Axel und ich öfter zu, dass das ja dann eben auch weitergeht für 24 und es dann auch ganz wichtig ist, eben genau auch dieses, wir treffen uns danach, setzen uns zusammen, gucken, was war gut, was war nicht so gut, wohin soll es eigentlich weitergehen, weil Open Mouth soll ja nicht 23 stattfinden und dann war es das, sondern die Idee ist ja schon, dass das was ist, was auch zukünftig wächst, mehr gestaltet wird, größer wird und an Bedeutung gewinnt.
Wir hatten im Vorgespräch miteinander telefoniert, da meinte ich, es klingt ein bisschen so, als würde man sozusagen am lebenden Objekt operieren. So jetzt irgendwie, das Ganze wirkt auf mich recht knapp vom Timing, startet jetzt und dann guckt man mal, wie es läuft und lernt und im nächsten Jahr setzt man noch einen drauf. So ungefähr kann man sich das vorstellen, oder?
Ja, ich glaube, ziemlich genau so ist es und das hat aber auch irgendwie auch diese besondere Energie daran, weil uns von Anfang an wichtig war, als ich weiß nicht, ob man sagen kann, mit Initiatoren oder wie Axel es auch schon vorher gesagt hat, dass wir dieses Festival eben mit der Community zusammengestalten und dass das kein irgendwie vorgeschriebenes Skript ist, was jeder umsetzen muss, sondern dass da ganz viel in der Community entsteht und zusammengebracht wird und dass das dann auch erstmal hauptsächlich in Hamburg für die Hamburger wirken soll und dass wir da eben dieses Bewusstsein für die Food- und Beverage-Szene auch mehr stärken und auch ja, so ein bisschen die Stolz auf das, was wir eigentlich hier in der Stadt und in der Umgebung haben. So. Mhm.
Food and Beverage, ne? Das klingt erstmal, es klingt so abstrakt, aber
Speise und Trank.
Ja, genau. Es ist total schwierig, da einen schicken Begriff zu finden. Ich fand den Begriff Festival zuerst irritierend, weil eigentlich ist es ja kein klassisches Festival, ne? Es ist eigentlich so ein Cluster, so eine Dachmarke für verschiedene Geschichten, die in der Stadt stattfinden, sowieso, oder? Und die HHBW ist eine davon.
Genau, also Festival nennen wir es, glaube ich, deshalb, weil das Thema Kulinarik grundsätzlich einen viel stärkeren Schwerpunkt haben soll, wie auch schon gesagt, und das auch über das ganze Jahr hinweg in den verschiedensten Bereichen der Stadt. Aber irgendwie soll es trotzdem diesen einen Moment geben, der jetzt eben vom 14. bis 18. oder auch schon eben vorher startend ist als Festival, wo alles wirklich auch einmal gebündelt sichtbar gemacht wird, unter dem Dach von Open Mouth. Genau, also nicht klassisch Festival, wo wir auf einem großen Feld sind mit ganz vielen Ständen und einer Bühne und Ähnlichem, sondern eben dezentral über die ganze Stadt verteilt, weil dort ja auch die tollen Orte sind, in diesen Gastronomien, bei den ErzeugerInnen, bei den ProduzentInnen. Also genau da passiert ja auch die Magie, die wir gerne sichtbar machen wollen.
Sichtbarkeit ist ein schöner Punkt. Wir erleben das ja immer wieder. Bier ist eigentlich so ein besonderes, schönes, natürliches Lebensmittel. Aber es ist so irgendwie immer da und so selbstverständlich, dass die wenigsten Leute drüber nachdenken. Und deshalb ist es natürlich cool, wenn auch Bier so einen schön exponierten Ort hat, wo es auch mal dargestellt werden kann in seiner Vielfalt im Zuge dieses Festivals. Und du hast mir erzählt, dass du selber ja auch irgendwie Bier für dich gar nicht als so besonders empfunden hast, bis zu dem Zeitpunkt, als du es über die alkoholfreie Nische entdeckt hast, ne? Du bist ja irgendwie ein gutes Beispiel dafür, wie das funktionieren kann, oder?
Ja, tatsächlich. Bier war für mich früher eigentlich kaum Thema. Ich war immer schon eher so in dem Weinbereich unterwegs und als ich dann vor 6 Jahren mit meiner ersten Tochter schwanger geworden bin, musste irgendwie so eine alkoholfreie Alternative zu nur Wasser her. Und da gab es irgendwie nichts so richtig, was ich gut fand im Bereich Wein. Das hat sich inzwischen ja auch so ein bisschen entwickelt. Und da habe ich tatsächlich alkoholfreies Bier und alkoholfreies Adler und so entdeckt, dass ich das total lecker finde. Und vorher war das gar nicht so ein Thema. Und inzwischen, ich weiß nicht, wir haben sie über so Begriffe von Leuten gesprochen, die regelmäßig Bier trinken.
Der engagierte Biertrinker. Das habe ich übrigens auch von Axel gelernt. Ernst? Ja, der schrieb mir.
Genau, also ich würde mich jetzt noch nicht als engagierten alkoholfreien Biertrinker bezeichnen. Aber nee, sehr regelmäßig. Also bei uns im Keller gibt es neben Wasser, Wein und Ähnlichem, gibt es immer seitdem alkoholfreies Bier und alkoholfreies Alster, weil es einfach super lecker ist.
Hast du dich denn an die alkoholisierte Variante auch ein bisschen rangetastet danach, als du wieder durftest? Oder?
Nee, tatsächlich nicht. Gebe ich offen zu. Axel schüttelt den Kopf. Ich bin hiermit aus dem Team rausgeworfen.
Aber wieso? Es entwickelt sich doch alles. Also auch hier ist Raum für Entwicklung.
Ist so großartig. Also alkoholfreies Bier hat so viele neue Leute oder Konsumenten wieder zum Bier gebracht. Und es ist auch fantastisch, was da wirklich passiert ist. Durch neue Verfahren. Und jeder versteht, das geht nur über Hopfen und nicht irgendwelche Geschmacksverstärker. Und es ist eine fantastische Auswahl da. Ist richtig gut.
Ja. Ja, wir sind da auch ständig auf der Suche nach neuen Sachen und das ist ja toll, da passiert ja tatsächlich sehr viel, kommt andauernd was Neues raus und es sind immer noch welche dazwischen, wo man denkt, oh Mensch, das riecht und schmeckt echt hart nach Würze, irgendwie so, als wenn das Produkt noch nicht fertig wäre sozusagen, aber ja, es gibt da auch ganz tolle Beispiele, wo man wirklich denkt, wow, was für ein tolles Getränk einfach, was für ein tolles eigenständiges Getränk auch, Wahnsinn.
Ja. Ich finde, es hat halt auch so viel mit Lebensgefühl zu tun, ja. Also dieses mit einem eiskalten jetzt Bier oder eben alkoholfreien Bier, wie auch immer, aber am Wasser zu sitzen, ja, auf die Schiffe zu gucken, Sonnenuntergang, Feierabend, das ist einfach so ein Gefühl, vor allem in Hamburg, finde ich irgendwie.
Ja, Bier kann da ganz pollern mit Bier, ne? Total. Bier kann da, und ein Fischbrötchen in der Hand, das ist der Zeitpunkt, wo wir Lars reinholen.
Genau, ich habe aber auch noch eine Anekdote zum alkoholfreien Bier. Ich habe tatsächlich während des Abis abends dann, wenn das Lernen irgendwie so ein bisschen länger ging, dann gedacht, jetzt noch ein Bier. Aber ich habe natürlich alkoholfreies Bier dann vorgezogen, weil sonst es mit dem Lernen schwieriger geworden wäre. Und dann meistens alkoholfreies Weizen bevorzugt in Süddeutschland. Und dann aber relativ schnell danach auch beschlossen, ich lasse es mit dem Lernen heute, weil der Hopfen natürlich auch so die beruhigende Wirkung hat. Aber kann ich auf jeden Fall relaten, ja.
Lars, frisch gefischt, gegründet 2019. Du bist auf der Bruce Cruise. Mit dabei und servierst, nehme ich mal stark an, weil das ist dein Geschäft, Fisch.
Korrekt, ja.
Mit Bier. Eigentlich kennt man ja Fisch auch gerne mal mit Weißwein, ne? Wie passt Bier da rein? Erzähl mal.
Genau, also ich glaube, ein Anspruch von frisch gefischt ist tatsächlich, viele Dinge ein bisschen anders zu machen, als es vielleicht aktuell stattfindet in der Branche. Und das bedeutet auch, vergessene Fischarten wieder mehr zu platzieren und, denke ich, auch neue Kombinationen ins Spiel zu bringen, anzuregen. Wir haben das ganz viel bei unseren Gastronominnen, wenn es um gewisse Fischarten geht, die schon überfischt sind, die wir deswegen gar nicht handeln, dass wir Alternativen vorschlagen. Und das ist für uns auch so ein bisschen die Brücke jetzt zur Hamburger Beer Week und der Beer Cruise, dass wir zusammen mit unseren Kollegen, die auch viele von ihnen sind Köche, gelernte Köche, ein tolles Fingerfood-Menü kreiert haben, was mit dem Bier abgeschmeckt ist, was aber auch, glaube ich, neue Geschmäcker so ein bisschen eröffnet und vielleicht im besten Fall Interesse weckt, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch der Kombination Bier und Fisch und dass es mehr gibt als einen guten Weißwein zu einem Fisch, was eine schöne Kombi ist, aber ja, glaube ich, so ein bisschen den Horizont öffnet, weitet.
Vergessene Fischarten klingt ja sehr spannend. Sag mal, die eine oder andere. Sind das dann irgendwie, die Fische haben schon gedacht, Mensch, die lassen uns jetzt endlich in Ruhe und jetzt sind sie trotzdem wieder. Verdammt, sie haben uns wieder entdeckt.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so eine Henne-Ei-Thematik, ne? Also wenn jetzt gerade mit Blick auf die Gastronomie oder dann auch Endverbraucherinnen gewisse Fische immer nur in der Fischauslage liegen, dann prägt das natürlich das Bewusstsein für diese Arten. Klar. Und man kennt es klassisch irgendwie Seelachs, Rotbarsch, Kabeljau, so die vier Fischarten, die irgendwie als Filet vor einem liegen. Aber das Meer bietet natürlich noch viel, viel mehr und auch Fischarten, die vielleicht ein bisschen unattraktiver sind, aber dennoch super schmackhaft, wenn wir jetzt unsere eigene Ostsee nehmen, die auch jetzt aktuell gerade stark geprägt ist von Plattfischen, weil der Dorsch und die Heringquoten entsprechend runtergekürzt wurden, gibt es zum Beispiel auch als Alternative zur Scholle Klische oder Flundern. Kennt man eigentlich fast gar nicht, kriegt man auch nicht wirklich im Handel, ist aber super schmackhaft. Und das sind quasi zum Beispiel Fischarten, die wir dann auch versuchen wieder ins Spiel zu bringen. Ja. Es gibt das Petermännchen, ist der giftigste Fisch Europas, hat einen Stachel oben. Wenn man sich da sticht, kann man mit unter anderem auch sterben und ist aber ein super schmackhafter Fisch zum Beispiel. Die Franzosen essen das viel, die Südländer und den gibt es zum Beispiel auch in unseren Gewässern mittlerweile. Klimaerwärmung spielt da natürlich auch eine Rolle, dass es jetzt immer mehr Fischarten weiter nördlich gibt, die sonst irgendwie eher mit dem Mittelmeer assoziiert wurden. Und so versuchen wir dann auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen und auch diese Fischarten wieder anzubieten und dadurch mal was Ausgefallenes auch vielleicht auf der Karte zu haben.
Ja, spannend.
So ein Open-Mouse-Festival oder jetzt zum Beispiel Bruce Cruise, Fisch und Bier an sich ja, kennt man als Fischbrötchen und Bier eher als irgendwie so ausgefallene Geschichten, ist natürlich eine Einladung. Einladung heißt, jemand muss diese Einladung annehmen. Es gibt diesen neuen Food-Trend, der heißt The New Global, wo wir irgendwie über die Re-Regionalisierung von Lebensmitteln sprechen. Also, dass wir globale Trends haben, die wir mit kürzeren Lieferketten regional, lokal produzieren. Da passt ihr ja eigentlich super rein, genauso wie das Bier da reinpasst. Und trotzdem stellt man fest, wenn man die Nachricht oder das so ein bisschen verfolgt, dass die Leute weniger Geld ausgeben für gute Produkte. Wie beurteilst du das? Wie steht es damit? Wie viele Leute nehmen diese Einladung an und wie schwierig ist das, das zu positionieren?
Ja, also ich glaube, da gibt es zwei Aspekte, die wichtig sind. Zum einen, dass Fischhandel an sich ein extrem globales Business ist, eine globale Erscheinung. Ganz viel Fisch, den wir hier auch in Deutschland konsumieren, ist Flugware eingeflogen worden, hat eigentlich nichts mit unseren hiesigen Gewässern zu tun oder auch regionalen Bezugsquellen. Das bedeutet auch da wieder, das Bewusstsein ist extrem global geprägt und es fehlt eigentlich ein regionales Bewusstsein für welche Fischarten gibt es hier vor der eigenen Tür oder auch in der Nord- und Ostsee zum Beispiel. Und was ich schon feststelle, ist, dass es ein gesteigertes Interesse in den letzten Jahren gibt, auch wieder mehr zu wissen, wo das Essen herkommt und was da für eine Geschichte mit einhergeht. Wir haben das ja auch viel im Fleischsegment erlebt, Co-Butching, man kauft die Kuh, bevor sie geschlachtet wird, zusammen etc. Und in der Fischbranche gibt es es halt noch gar nicht. Es ist super intransparent, wann, wie, wo wurde der Fisch gefangen, wie lang war er unterwegs, wie oft eingefroren etc. Und ich würde sagen, da gibt es ein Interesse auf jeden Fall, darüber mehr zu erfahren. Nicht zuletzt durch Dokumentationen wie Seaspiracy auf Netflix, die wir sehr willkommen geheißen haben, weil dadurch die Diskussion angeregt wurde und einfach die Leute angefangen haben, mehr drüber nachzudenken. Aber natürlich ist alles nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt auch Zwischentöne, die man eben herausarbeiten muss und auch erklären muss. Und das würde ich erstmal sagen, ist ein gemindertes Interesse, was erstmal besteht. So, und dem gegenübergestellt gibt es aber diese Thematik aktuell, was wir auch erlebt haben im Bio-Segment mit der Inflation etc., dass es da natürlich eine größere Preissensitivität gibt bei den Verbraucherinnen und dadurch auch teilweise ein verändertes Konsumverhalten. Dennoch, auch da gibt es natürlich immer noch Leute, denen das wert genug ist, sage ich mal, oder die bewusst da auch rein investieren. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass unabhängig von der aktuellen Situation wir perspektivisch eigentlich keine andere Wahl haben, als mehr in regionale, gute Lebensmittel zu investieren. Das heißt, es ist aktuell eine Erscheinung, die wir natürlich wahrnehmen und die natürlich auch eine Lebensrealität prägt bei den verschiedenen Verbraucherinnen. Aber ich glaube, wir müssen dieses Thema angehen und wir haben eigentlich keine andere Wahl, als dass wir gucken, wie sind Lieferketten so aufgestellt, dass sie eben auch nachhaltig sind, gesund und nicht quasi nur auf Kosten von Natur oder Menschen irgendeinen Profit erwirtschaften. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen unser Anspruch, wie wir angetreten sind, dass wir mit dieser Haltung was verändern wollen.
Und dass es auch gar nicht Verzicht bedeuten muss, ne? Wenn etwas nicht unlimitiert vorhanden ist.
Genau.
Weil die Rohstoffe eben nicht unlimitiert vorhanden sind, genau. Sondern auch ein Gewinn sein kann. Ne?
Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Slogan. Ich durfte 2019 bei der Slow Food Youth Academy teilnehmen und Slow Food Youth selber stehe ich heute noch nahe und dem Slow Food Netzwerk. Und sie sagen immer Artenschutz durch, sag ich mal, Konsum. Also, dass es gewisse Arten gibt, die sie bewusst wieder in den Fokus rücken. Dadurch entsteht quasi eine Nachfrage oder auch Landwirtinnen fangen an, wieder diese Tiere zu züchten. Und dadurch entsteht wieder einfach eine Vielfalt, die sonst gerade sehr rapide zurückgeht. In der Natur als auch im Konsumsegment. Und ich glaube, das ist am Ende immer schlechter für alle Beteiligten, wenn wir weniger Vielfalt haben.
Jetzt haben wir ja schon gesprochen, man wird es ausprobieren können auf der Bruce Cruise. Da bist du da. Da wird man da auch das Petermännchen. Petermännchen heißt dieses süße kleine Fischchen. Das klingt so niedlich.
Ja, genau.
Nur die Stacheln hast du gesagt.
Genau, nur die Stacheln. Die haben wir getrocknet und die sind oben drauf so als Pickel.
Herrlich.
Nein, genau. Die werden in der Form so nicht vertreten sein, aber wir haben wirklich besondere Sachen ausgewählt und auch gepaart und ich glaube, jeder, der teilnimmt, kommt auf seine Kosten mit dem Bier und dem Fisch dazu.
Jetzt kommt ja die harte Auswahl. Welches Bier der Hamburger Brauereien?
Genau, das wäre die nächste. Wie pärt man denn das? Gibt es da in irgendeiner Form? Ja,
wir nein, erzähl wir mal. Stellen natürlich die Biere der Hamburger Bierweg erstmal vor von 20 Brauereien, was verfügbar ist. Nicht jeder hat ja so das ganze Jahr über die Biere zur Verfügung und dann müssen im Prinzip die Experten von Frisch Gefischt und der Craftports ran und überlegen, was passt eigentlich am besten. Heißt einmal Probe kochen, schwere Aufgabe, und durch die gewisse Biere durchprobieren. Man weiß im Vorfeld schon ein bisschen von der Gruppauswahl, was passt, wie säurehaltig, wie süß, wie würzig, wie scharf, sage ich mal, ist es, um vielleicht mit einem Bierstil gegenzusteuern. Manchmal ergibt 1 und 1, 3, manchmal sagt man auch, man möchte was runterholen, und da müssen sie sich drauf einigen. Und das ist, ich finde das immer das Spannendste, wenn man so ein Pairing vorbereitet. Das wird noch gut.
Hey, freue mich auch.
Cecilia, bist du dann beim Probekochen dabei, aber als Genießerin?
Trinkt auch kein Bier.
Das wäre ja der Murat.
Ich wollte gerade sagen, ich wurde bis jetzt nicht eingeladen. Das ist vielleicht der Grund.
Psst, ich habe es dir gar nicht gesagt, aber das ist ein Bier-Podcast. Vielleicht ladet ihr sie mal dazu ein.
Na klar.
Ich probiere sehr gerne, ja.
Ich möchte mal kurz was dazu sagen, was Lars gerade ausgeführt hat. Wir haben natürlich uns in den Monaten der Vorbereitung für Open House, Hamburg Beer Week und unseren Herausforderungen natürlich auch, sag ich mal, beraten lassen oder sind auf tolle Leute gestoßen aus dem Thema Marktforschung, GfK, also ein ganz großes Institut. Und die haben letzten Oktober in Hamburg einen fantastischen Motivational Talk gegeben über unseren Markt, den es da gibt. Also unsere Zielgruppe, die hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber das sind die sogenannten ethischen Ästheten. Und das ist ein Drittel unserer Bevölkerung. Das sind Menschen, die bewusst sich angucken, was sie da einkaufen. Auch wenn sie momentan nicht die Kaufkraft haben, sie wechseln nicht auf konventionell zurück. Sie suchen dann Alternativen, zum Beispiel beim Discounter ein Bioprodukt zu kaufen. Das heißt, ich bleibe meiner Linie treu. Ich habe nicht das verfügbare Einkommen, aber ich bin da angekommen. Ich möchte da nie wieder raus. Und das ist die Basis. Und die wird tendenziell immer größer, je besser die Aufklärung in den Schulen ist. Je besser wir alle agieren, miteinander agieren, wenn jeder selber aufklärt, bringt es nichts, aber wenn wir als Netzwerk aufklären, hat es einen ganz anderen Effekt. Und wenn die Brauer sagen zum x-ten Mal, ja, wir brauen nun mal teurer und das alkoholfreie Bier, das schmeckt deshalb so gut, weil da verdammt viel Hopfen drin ist, der kostet nun mal Geld und so weiter, dann fällt manchmal auch der Schlüssel und dann kommt man an einen Konsumenten, an einen Gast ran und er sagt, okay, ich will mich damit auch irgendwann identifizieren und letztendlich geht's ja auch, ich glaube mal, nur noch um Lifestyle. Also ich möchte in der Welt leben, ist irgendwie auch cool, fühlt sich gut an, ähnliche Leute, da gehöre ich zu. Und das ist eigentlich die Basis, die wir haben, um im Prinzip weiter zu agieren in jedem Feld, in dem wir tätig sind.
Ja, Open Mouse ist im Grunde dann auch ein Community-Buildings-Instrument, wenn man so will, um diese Leute zusammenzuholen und die Geschichte weiter zu erzählen. Kannst du die Geschichte überhaupt, magst du sie noch erzählen, die ewige Geschichte von, da ist sehr viel Hopfen drin, immer dieses handgemachte Produkt, merkt es euch doch einmal.
Also vor 12 Jahren saß ich mit meinem Kumpel in der Küche und wir haben Bier gebraut, wie blöd, und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir eine Brauerei. Nee, ich kann es nicht mehr hören. Totaler Bullshit. Egal wie, ist natürlich das Übermarketing auch bei den Craftbrauern eingestiegen und wenn ich heute nicht sage, warum es mich überhaupt noch gibt und welche Lebensberechtigung habe und die geht nur in den Bereich, den Lars gerade beschrieben hat, nämlich der Konsum hat was, mit meinem Konsum steuere ich Prozesse, die entweder alte Welt bedeuten oder neue Welt, das ist so ganz simpel, ich habe so viel Macht. Wirklich. Und wenn 10 Leute heute meinen, einem Konzern eine bitterböse E-Mail zu schreiben, weil sie mit etwas nicht zufrieden sind, dann wird diese E-Mail intern ankommen und die Menschen, die auf der anderen Seite sitzen, nehmen sich das zu Herzen. Das ist so. Ja. Man kann es lange ignorieren, aber irgendwann wird der Druck größer. Und es arbeiten ja auch nicht nur Doofmänner an den Konzernen, die machen sich ja auch Gedanken. Und deshalb wird das Thema, was jetzt hier endlich angeschoben wird und im größeren Stil, weil Hamburg dahinter steht, mehr und mehr, sag ich mal, Präsenz kriegen und mehr Menschen werden sich identifizieren. Ja, es kostet Geld, das ist klar. Aber wie wertvoll ist, sage ich mal, meine Fernreise nach Südostasien, mein hoffentlich nicht mehr getuntes Auto oder das, mit das, was ich brauche, um zu performen. Weil all das, was ich heute mache im Arbeitsleben oder auch privat, heißt mehr Energie, ich muss noch fitter sein, mich mit noch mehr Themen. Das geht nur, wenn ich eine gute Basis habe. Und wenn die dann noch, sag ich mal, ethisch gut zusammenpasst und ich weiß, dass das, was ich esse, toll erzeugt wurde, fair erzeugt wurde, wie auch immer wir es nennen wollen. Ich will jetzt keine Bio-Labels nur reinwerfen, fühle ich mich umso besser. Es ist so. Es macht einen Großteil, sag ich mal, des Grundgefühls aus, wie ich in den Tag reinstarte und wie ich durch den Tag komme.
Aber wir sagen ja immer, wir müssen die Geschichte erzählen und wir müssen die Geschichte erzählen und wir müssen die Geschichte erzählen. Also es hört einfach nicht auf. Also ich kann es ja auch, ne, die Story hast du natürlich sehr gut zusammengefasst, eben man kann sie nicht mehr hören, aber man muss sie trotzdem erzählen. Weil es kommen ja auch immer noch mal Leute, die sie zum ersten Mal hören. So, also insofern.
Nur wenn 100, genau, wenn 100 die gleiche Geschichte erzählen.
Natürlich.
So viele Menschen wirklich basteln in der Küche und brauchen. Nee, das geht nicht mehr. Und das ist dann auch irgendwann unattraktiv, glaube ich.
Klar.
Und erreicht gar nicht mehr die Leute, die sie eigentlich erreichen wollen. Ich verstehe sicherlich diesen Ansatz, ich habe mal als Hobbybrauer ein bisschen und jetzt muss es die Brauanlage sein und ich habe diese Millionen Investment irgendwie zusammenbekommen. Onkel, Oma, Opa und die Bank. Aber das Limit ist erreicht. Wir sind an dem Punkt, wo der Zenit durch ist und noch längere Bärte und noch mehr Tattoos und noch mehr Kartoffeldruck-Totenköpfe, das ist es nicht mehr. Guckt euch ganz einfach an, was jetzt gebraut wird an Bieren. Ne? Die großen Craft-Brauer, die es morgen noch geben wird, die haben die Hellen und die Pilsner weit vorne. Olli macht es in Hamburg vor mit den Alkoholfreien, fantastisch. Aber das ist sehr viel normaler geworden. Und es ist nicht mehr total durchgeknallt. Und wenn ich durchgeknallt arbeite, muss ich international arbeiten. Dann geht mein Bier in die entferntesten Winkel Europas. Da muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, ist das alles noch okay mit Logistik und so weiter? Warum muss mein Bier irgendeine kleine Insel vor Island beglücken, dass ich da die Dose stehen habe?
Nochmal zu deinem frisch gefischt, um da nochmal reinzukommen. Deine Produkte kriegt man ja nicht im normalen Discounter, weil du gerade eben sagtest, ich als Mensch, der jetzt gerade nicht die Kaufkraft habe, aber ich möchte auf jeden Fall weiter diesen Lifestyle haben, gehe ich in den Discounter. Das geht mit euren Produkten nicht, richtig? Genau. Nur um das nochmal klarzustellen.
Ja, wir beliefern vorwiegend die Gastronomie, so haben wir angefangen und haben aber jetzt seit Dezember letzten Jahres in Berlin in der Markthalle 9 in Kreuzberg einen Fischstand eröffnet, wo man auch als Endverbraucher, Verbraucherin Fisch kaufen kann, mit einem Gastro-Konzept verknüpft. Und tatsächlich jetzt seit diesem Jahr, Mitte dieses Jahres, auch in der Hobenkök einen quasi eigenen Stand, wo wir mit einem kleinen Bistro-Konzept und eben auch dem Frischfischverkauf erstmalig Zugang zu diesem Fisch für Endverbraucherinnen ermöglicht haben oder ermöglichen wollen. Insofern gibt es ihn dort, sonst darüber hinaus noch nicht im Discounter oder sonst wo, weil wir halt eben diesen gesamten Weg von der Quelle bis zum Verkauf selber abbilden, damit wir auch sagen können, lückenlos wissen wir, was mit dem Fisch passiert ist. Und das realisieren wir durch diese beiden Standorte aktuell.
Hobenkök, schöner Standort, da gibt es auch eine schöne Bierauswahl von Hamburger Brauereien zum Beispiel.
Genau.
Da kommt zusammen, was zusammen gehört, nicht wahr?
Ja. Naja, und wenn wir dann bei der Markthalle 9 sind, da gibt es ja dann Heidenpeters,
genau. Also
da kann man ja auch ein Bierchen dazu trinken. So.
In Berlin auch, ja.
Auch wirklich inspirierend, dass sie das alles im Keller da angefangen haben zu brauen und entwickelt haben und bis heute da auch sehr gutes Bier machen. Ja,
stimmt. Ja.
Das stimmt, ja.
Ja.
Mit den liegenden Tanks.
Genau.
Übereinander.
Ja.
Lustige Brauerei. Okay. Nun haben wir darüber gesprochen, es gibt ein Probekochen. Da werden wir gucken, welches Bier denn zu diesem Fisch passt. Wie wird denn das Hazy Hoppy Helles, zu welchem Fisch wird das passen? Nur um da schon mal einen Tipp zu geben, was denn funktionieren könnte in diesem Food-Pairing-Bereich.
Sehr gute Frage. Ich muss gestehen, ich habe das Bier noch nicht geschmeckt.
Deswegen.
Ich auch noch nicht. Angeblich wurde es ja schon gezwickelt.
Ja, natürlich. Aber das Bier ist tatsächlich so kurz vor knapp fertig. Das ist so das Opening-Bier. Easy going, wenn die Türen sich öffnen auf der Barkasse. Und dann geht's im Prinzip in die einzelnen Bierstile und die einzelnen Speisen. Also ganz, ganz easy. Da ist jetzt auch gar nicht so viel erzählen. Ich weiß nicht, ob Brians Zwickelerfahrung jetzt wirklich einen Unterschied machen. 3 Wochen schmeckt das Bier sowieso anders, weil es ja durch die Lagerung den Charakter auch nochmal verändert.
Ich denke, wenn Brian hier wäre, würde uns sehr viel dazu erzählen können.
Genau, würde sehr wissenschaftlich werden jetzt.
Ja.
Was ja auch schön ist.
Das ist wohl wahr. Stefan.
Regine.
Möchtest du gleich deine Inselfrage stellen?
Machen wir die heute auch. Auch wo wir Cecilia dabei haben, die irgendwie nur ein alkoholfreies Bier mitnehmen
Cecilia
möchte.
Cecilia würde ein total gesundes alkoholfreies Bier geben. Aber bevor wir das machen, vielleicht fragen wir nochmal, worauf freut ihr euch denn am meisten bei der Beer Week und beim Open Mouse? Das wäre cool, wenn jede und jeder von euch noch einmal ein Highlight geben würde. Wir fangen mit Cecilia an.
Ja, gerne. Also ehrlicherweise kann ich es gar nicht benennen, weil wir werden im Rahmen des Open Mouth Food Festival ja über 60 Locations haben, unzählige Veranstaltungen, also wirklich die Gastronomie, die Erzeugerinnen, die Produzentinnen, die ganzen Veranstalter haben sich einfach unglaublich tolle Konzepte ausgedacht, die auch das ganze Projekt zum Fliegen bringen, wie man so schön sagt, also die wirklich auch das Herz des Projektes sind. Insofern kann ich das gar nicht so genau definieren. Ein Projekt, ich kann sagen, eher worüber ich jetzt schon traurig bin, ist, dass ich mir nicht alles persönlich angucken werden kann, weil man es einfach gar nicht schafft.
Du müsstest dich klonen, vermutlich.
So ungefähr, genau. Aber ich freue mich total, und Axel hat es vorhin schon mal angesprochen, auf diesen Montag, wenn eigentlich alles so ein bisschen zu Ende geht, in Anführungsstrichen, mit dem ersten Kick-Off-Festival. Und wenn dann alle zusammenkommen und man sich eben dann auch irgendwie in die Augen schaut und sagt, hey, das war echt cool und lass uns doch nächstes Jahr in die Richtung gehen. Und auch gerade das, was jetzt schon so wahnsinnig viel passiert, eben auch mit Lars und Axel, dass eben diese Netzwerke zusammengebracht werden, was ja auch genau das ist, was unter anderem im Rahmen des Open Mouth Food Festival passieren soll, dass eben sich unterschiedlichste Netzwerke zusammentun, Dinge gemeinsam machen, das, was die Menschen dann erleben können und so eben sich auch, ja, man sagt ja immer so schön Bubbles, also sich eben auch die Bier-Bubble mit der Food-Bubble zusammenbringt und auch da die Leute, die vielleicht eigentlich normalerweise zur Beer Week gehen würden, auch ein anderes Thema ranführen oder andersrum genauso. Und das finde ich so schön, an dem Montagnachmittag dann von allen zu hören, so hey, das war echt cool und wir können aber nächstes Jahr das noch ein bisschen mehr so machen. Mhm. Und das finde ich total spannend. Also da.
Du hast das Drehbuch schon im Kopf, ne? Wie der Montag sein wird. Ja. Ich hoffe, dass das Drehbuch der Realität entspricht.
Das würde mich so freuen.
Aber es ist auch eine super schöne Idee, weil man ja sonst bei Veranstaltungen so oft hört, dass dann ist es halt vorbei und alle laufen auseinander und dann ist erstmal auch kurz, weil man ja eigentlich auch genug miteinander zu tun hatte, die Monate davor, erstmal so ein bisschen Funkstille und dann so nach und nach meldet sich mal der Erste wieder und sagt, sag mal, so wie ist nächstes Jahr oder irgendwas, ist finde ich super, dass es dann gleich so geplant ist, dass man direkt das als Programmpunkt hat und auch alle wissen, dass es dann so ist. Das ist eine schöne Idee.
Aber ich glaube, das ist ja auch das Besondere daran irgendwie, wenn ich das noch mal so sagen darf, dass wir irgendwie als Hamburg Tourismus oder als Stadt diese Initiatoren sind, aber dass wir eben sagen, dass es genau eben durch die ganzen Netzwerke und Leute darunter eben funktioniert. Und insofern, ja, geht es dann auch nur in der gemeinsamen Weiterentwicklung irgendwie. Ja. Ne?
Und die ist dann ja auch dieses Mal wirklich fortlaufend. Das heißt, nach Open Mouth ist irgendwie vor Open Mouth. Und es wird ja auch, selbst die Bruce Cruise wird ja noch einen Nachklapp haben, meintest du. Ne? Also es wird noch vor der nächsten Beer Week wird es eine Bruce Cruise noch geben zum Beispiel. Ne?
Also wir haben,
oder plant ihr zumindest?
Also ja, genau. Wir haben gesagt, dass wir natürlich das ganze Jahr Open Mouth füttern wollen.
Ja.
Der Höhepunkt ist natürlich einmal im Jahr ein Festival. Das ist das Festival. Aber sonst 365 Tage im Jahr wird Hamburg erzählen wollen und darstellen wollen, was Sache ist, was hier geht. Und am gewissen Filter. Natürlich, es gibt klar definierte Nachhaltigkeitsspielregeln. Da kann ich nicht mit einer Plastikveranstaltung kommen und sagen, Hamburg, macht mal jetzt. Sondern wir werden also Open Mouth füttern und werden ganz sicher mit dem ganzen Netzwerk von Senatsbock zusammengehen. Und das so koordinieren, dass wir im Prinzip Open Mouth das ganze Jahr Geschichten, Themen, Mini-Festivals, Releases anbieten können, sodass aus unserer Community immer was reingeht, sodass dort auf der Seite immer die Chance ist, über Newsletter, Social-Media-Kanäle, TV-Beiträge, Pressearbeit zu sagen, hey, in Hamburg passiert wieder das zeichnet uns aus, um Menschen zu animieren und die Geschichte weiterzuerzählen.
Tolle Verzahnung. Wie du sagst, die Blasen kommen viel enger zusammen.
Total.
Du hast eine Veranstaltung genannt, auf die du dich schon mal freust. Das ist das Ende sozusagen. Aber nee, aber ich gehe immer davon aus.
Das klingt jetzt so ein bisschen hart.
Ja, aber ich glaube, du wirst auf jeden Fall, denke ich, auch vorher ein paar tolle Erlebnisse.
Auf jeden
und
Fall.
Wenn man das Ganze verfolgen möchte und sich das vorher schon anschauen möchte, du hast erwähnt Social Media, ihr habt eine Website, das verlinken wir dann natürlich auch.
Genau, also wir sind jetzt seit letzter Woche mit der Pressemeldung auch online mit openmouth.hamburg, wo die Programme zu sehen sind, zu buchen sind, also auch die Culinary Cruise mit Axel und Lars buchbar ist. Und genau, also da sind alle tollen Programmpunkte in der Übersicht und da kommen jetzt täglich noch viel mehr dazu. Also insofern, der Blick lohnt sich und natürlich auch auf Instagram, wo immer die News veröffentlicht werden.
Fantastisch. Auf welche Veranstaltung freust du dich, Axel?
Na, ich bin Wassermensch, also alles, was mit Fisch zu tun hat, grundsätzlich. Ich freue mich enorm auf Experten, die nach Hamburg kommen. Also so Leute, Menschen, die es schaffen, aus der Bubble easy verständlich das zu erzählen, was da eigentlich hintersteckt. Weil jeder, der in dieser Branche tätig ist, der im Manufakturbereich macht, also fast jeder, hat eine hohe Leidenschaft, ein unglaubliches Wissen. Und manche schaffen es tatsächlich in relativ simplen Worten, Menschen mitzunehmen. Und hier geht es um die Kombination aus Wort, Begeisterung und schmeck doch mal, probier doch mal. Und dann bin ich in der Lage, Menschen zu überzeugen, in meinen Bann zu ziehen. So, die Brauer machen das so, wie wir vorhin kurz erzählt haben. Yeah. Aber es gibt so viele tolle Foodies und Menschen, die da so viel wissen. Und ich weiß nicht, wisst ihr eigentlich, dass schon wieder gigantische Thunfische in der Ostsee schwimmen, die es eigentlich in den 70er Jahren das letzte Mal gab. Da gibt's Fotos von 2,5 Meter Kavenzmännern, die aus dem, da wird man all sowas. Wie kommt das? Klimaveränderung. Ja. Wie schmecken die Weine, die in Schweden angebaut werden? Denkt nicht immer nur an das Rheingau oder so. Nein, wir werden in den nächsten Jahrzehnten richtig geile Weine aus dem Norden bekommen. All das sind so Themen, da wird man auf einmal sensibilisiert, weil tolle Leute zusammenkommen. Und ich habe eigentlich das Bild vor Augen im Hardquarter, obwohl wir dezentral sind, gibt es natürlich dort verschiedene Veranstaltungen von Menschen, die sowas vortragen, auch, sage ich mal, kontroverse Sachen vortragen. Das ist enorm wichtig, das darf nicht alles runterflutschen. Und im Hardquarter, Green Food Festival, der Foodtruck-Markt, dann Beer Week und so weiter, nicht über sofort erkennbar, wo was ist. Und Leute rufen sich zu, hey, du musst da hinten in die Ecke gehen, da hat einer was ganz Geiles auf dem Tisch. Aber beeil dich, sonst ist es weg. So solche Sachen, so Bewegungen, Leute, die sich austauschen und total animiert fühlen und merken, es ist nicht so ein Foodfestival, wo irgendwie 85 Stände nebeneinander stehen und jeder haut das raus, was er die ganze Woche auch raushaut, sondern Sachen mit einer Idee, die ich speziell vorbereite. Dieses Bild, auf das freue ich mich. Das Hamburger Wetter wird mitspielen, hat Cecilia gesagt. Das finde ich gut.
Das haben wir noch gar nicht geklärt, wenn du das sicherstellen möchtest.
Ja, irgendwie sind hier so zwei Punkte so ein bisschen in den Fokus gerückt. Die Menge des Bieres, die man trinkt, und das Wetter. Aber ich gebe mein Bestes.
Na gut, die letzte Bier-Celebration, die hatte ja mit dem Wetter jetzt nicht so viel Glück, wenn wir uns daran erinnern.
Auch nicht mit der U-Bahn-Station.
Auch nicht mit der U-Bahn-Station, die abgefackelt ist, beziehungsweise die Linie dahin. Genau. Irgendwie. Da kam viel zusammen irgendwie. Ja.
Gebrandmarkt.
Die Schiene war defekter. Das war schwierig, aber dieses Jahr seid ihr ja zentraler. Lars. A, kann man dich außerhalb der Brews Cruise während der Open House noch irgendwo anders entdecken? Und B, worauf freust du dich am meisten?
Genau, also ich werde auch anwesend sein bei dem Event am Sonntag, was Axel auch noch erwähnte. Da gibt es quasi auch noch mal ein Tasting und eine Vorstellung. Darüber hinaus wird es auch noch die ein oder andere Podiumsdiskussion, Gespräche geben. Und wir werden auch in der Homecook selber mit unserem Stand natürlich präsent sein. Das heißt, wenn man verschiedene Sachen probieren will, kann gerne rumkommen. Wir wollen da auch Leute so ein bisschen mitnehmen. Worauf ich mich am meisten freue, ist tatsächlich die Begegnung, einfach das Lebendige, weil ich glaube, alles, was wir machen, ist eigentlich nur ein Nebenprodukt von dem, wofür wir das Ganze machen, nämlich für die Begegnung, für die Auseinandersetzung mit dem Thema und auch die Begeisterung, das zu erleben. Ich finde, das ist etwas, was mir mit am meisten Spaß macht, in so Formaten hier mit euch zusammenzukommen, sich auszutauschen, zu netzwerken und auch zu merken, man ist nicht alleine mit dem, was man vorhat, sondern es entsteht ein anderes Momentum dadurch, dass man sich verbindet und auch wirklich ein Mehrwert schafft, der irgendwie Interesse weckt. Und deswegen freue ich mich total auf die Tage. Ich glaube, das wird eine große Party und bestimmt eine ganz prägende, tolle Zeit, die dann auch in Zukunft tolle Formate mit sich bringen wird.
Volle Kanne Gaumenparty.
Volle Kanne Gaumenparty, genau. Inselfrage ist immer die Frage, Desert Island Bier, welches Bier würdest du mitnehmen auf die einsame Insel, wenn es nur noch eins gibt, sozusagen. Das ist immer frisch und kalt da. Und genau, Cecilia fängt an.
Das war klar.
Das, schon gesehen, ich habe die Frage gestellt und du hast den Kopf eingezogen und dachtest irgendwie so.
Da kam der alte Lehrer in dir raus, genau. Ne? Die nehme ich.
Und dann sucht man sich natürlich den aus, der den Kopf am tiefsten einzieht, genau.
Oh, das ist wirklich eine...
Also es ist ja ein bisschen die Frage nach deinem Favoriten. Du könntest jetzt auch einfach deinen Favoriten unter den alkoholfreien Bieren sagen.
Klar.
Ich denke zu lange nach, stelle ich fest. Ich glaube, ich habe tatsächlich gerade ein Alster mit Alkohol, um das nochmal hier, ja, und Axel guckt völlig überrascht, von der Ratsherrenbrauerei im Kühlschrank, was mir sehr lecker schmeckt. Ist aber nicht das Einzige, aber da es dort gerade Licht und kalt ist, ja, nehme ich es mit auf die Insel.
Ja, sehr gut. Lars, wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube, also mich haben die Craft-Biere so ein bisschen gekriegt und ein solides Bier, was ich immer ganz gerne trinke, ist einfach ein klassisches IPA und ich glaube, ich würde so eins mitnehmen. Aber ich muss auch sagen, so hier und da, gerade Süddeutschland, irgendwie verstärkte Brauereikultur auch, so ein naturtrübes Bier,
ja,
recht naturbelassen, finde ich auch was sehr Feines. Deswegen, ich würde zwischen den beiden abwägen.
Hast du da irgendeinen Favoriten, wo du jetzt auch sagst, so IPA-mäßig, das trinke ich besonders gerne von irgendeiner Firma, muss jetzt nicht Überquell sein.
Ja, ja, also natürlich in erster Linie Überquell, aber nein, Hamburg ist da ja wirklich gut aufgestellt. Ich finde auch, das von Ratsherrn ist sehr solide. Wildwuchsbrauerei, Fiete, kenne ich auch ganz gut, finde ich, macht auch tolle Kreationen. Hm. Also genau, okay. In dem Spektrum.
Alles klar. Axel.
Ja, ist ja eine Tropeninsel, wo man surfen kann. Ne?
Ja, also natürlich.
Nee, ich würde das alkoholfrei Weißbier von Meisel mitnehmen. Naturtrüb, unglaublich viel Geschmack und kann ich auch mal 3 von trinken. Und macht bestimmt nichts mehr fürs Abi dann, wenn ich auf dem Insel bin.
Sehr schön.
Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier.
Das wird eine Sause.
Das wird eine Sause. Wir haben bloß ein Problem.
Wir sind nicht da.
Ja, leider.
Wir sind da in Portugal.
Ja, das ist unsere Planung irgendwie. Wir sind zu spät um die Ecke gekommen mit ihrer Planung. Das konnten wir nicht mehr mit einbeziehen.
Tatsächlich war das Ganze ja wirklich relativ kurzfristig angesetzt. Oder ist auch kurzfristig angesetzt. Ja, das ist, ich fürchte, Lissabon, das ziehe ich jetzt durch. Und du?
Ja, ich auch, ja, das ist richtig.
Dann werden wir leider die Hamburg Beer Week in diesem Jahr und auch die Erstausgabe des Open Mouth verpassen.
Ja, schade, schade. In den Jahren davor habe ich ja auch immer auch nur so punktuell mitnehmen können, leider. Schade, schade. Ja, in diesem Jahr gar nicht.
Und wir behalten es für nächstes Jahr im Kopf.
Ja.
Weil ich glaube, dass diese gesamte Aktivität auch jetzt im Headquarter, da im Oberhafenquartier rund um Hövenkök und so, schon eine richtig gute Geschichte wird. Also es ist ein schönes Areal, es ist zentral, da sind gute Player dabei. Und ich finde ja wirklich diese Idee, diese verschiedenen Genussschienen, Food und aber auch Drinks, also Bier, die alle zusammenzuführen in ihrer kreativen Power, finde ich super, weil ich glaube, die bringen alle eine Zielgruppe mit und diese Zielgruppen vermischen sich ein bisschen und alle können voneinander lernen, sowohl jetzt geschäftlich, aber auch eben die Kunden und können einfach mal gucken, ach cool, das gibt's auch noch, kann ich ja auch mal probieren.
Mhm.
Und das kann ja ganz neue Horizonte eröffnen und Spaß machen. Ne?
Ja, ja.
Und ich glaube, so bringt man das Ding auch nach vorne.
Das ist langfristig, glaube ich, auch genau der Punkt. Irgendwie so, dass man einfach so ein bisschen ganzheitlich denkt und einfach irgendwie, Stichwort Kulinarik.
Ja, und wir wissen jetzt, du, Stefan, bist ein ethischer Ästhet.
Ein ethischer Ästhet, ja. Du aber auch.
Wir sind ethische Ästheten.
Ja, so sieht das aus.
Ah, verrückt.
Wir sind aufgeflogen.
Von getarnte ethische Ästheten.
Ja, genau. Sehr schön. Ja, ja. Also wir wünschen allen natürlich viel Spaß dann dabei bei der Beer Week und werden es von in den Socials mit einer Träne im Auge beobachten.
Ja. Es ist so FOMO, immer diese Angst, was zu verpassen. Und ich fürchte, die ist hier wirklich gerechtfertigt. Social-Media-Kanäle und die Homepages und so weiter, all das verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Wir haben noch
Termine.
Starte mal.
Genau, da gibt es zum Beispiel was im Haus auf Superfreunde in Norderstedt. Und zwar am 9. September 12 bis 23 Uhr wird gefeiert. Ein Jahr Haus auf Superfreunde. Da gibt es natürlich irgendwie ganz viele Biere von den Superfreunden, aber auch von Gastbrauereien, zum Beispiel von Lille aus Kiel und Brewdog aus Berlin. Und außerdem gibt es leckere Burger und Pizzen. Und am Samstag, dem 16. September, gibt es die zweite Version des Superfreunde-Festes, die Spätsommer-Edition. Und da gibt es Biere von Tillmanns aus München und Gorilla Cerveceria aus Berlin und natürlich auch Superfreunde Bier. Und da gibt es auch ein Spezialmenü, vegane Burger und teilweise auch Burger mit Fleisch, wie ich hier sehe, und weitere Pizzen. Also da ist für jeden was dabei, sag ich mal.
Du bist ja auch ein leidenschaftlicher Pizzabäcker.
Ja.
Also du hast ja auch einen kleinen Pizzaofen.
Das ist richtig.
Und vor allen Dingen machst du den Teig selber. Deshalb kommt jetzt hier eine grammatikalische Frage. Heißt es Pizzen oder Pizzas?
Also richtig, ich glaube, man kann beides sagen.
Du bevorzugst ja eigentlich Pizzas, deshalb bin ich gerade eben drüber gestolpert.
Ja, ich finde immer Pizzen klingt so komisch. Irgendwie Pizzen klingt, als wenn das meine Mutter sagen würde.
Da musste ich kurz drüber nachdenken. Okay, du hast recht. Das klingt irgendwie eingedeutscht.
Ja, genau, eingedeutscht. Und dann denke ich irgendwie, das sind doch aber Pizzas, oder?
Ja, du hast recht. Ich gebe dir recht. Ich finde Pizzas auch schöner. Ich bin jetzt gerade eben nur drüber gestolpert und vielleicht weiß es die eine oder der andere.
Na, ich glaube, wir haben es schon mal nachgeguckt. Ich glaube, man kann beides sagen.
Okay. Wir haben weitere Termine. Wir haben noch ein paar Termine, die auch innerhalb dieser Beer Week laufen werden. Zum Beispiel 13.09., das ist der Auftakt der Beer Week. Und gleichzeitig feiert das Braustädtchen 2 Jahre Bestehen.
Stimmt, der hat aber auch zur Beer Week mal angefangen, ne? Vor 2 Jahren.
Das wird ja Sinn machen.
Ja, es war im Rahmen der Beer Week, ne? Ja.
Und da gibt es ein kleines Programm. Ihr könnt euch anmelden, ihr müsst einen Tisch reservieren. Man kann da nicht einfach vorbeigehen.
Ah ja.
Also man muss einen Tisch reservieren. Und dann werden da Biere geboten und ein bisschen gefeiert und so.
Ah ja, guck mal. Und was es zum Beispiel auch gibt, am 15.09. ab 18 Uhr im Galopper des Jahres in der Schanze bei Gerrit, auch im Rahmen der Beer Week, Hobbybrau Hamburg schenkt Biere aus. Und zwar für einen guten Zweck gegen Spende. Das ist eine sehr schöne Veranstaltung immer.
Das ist total schön, da gebe ich dir recht. Die sind alle gut drauf, es sind tolle Biere dabei. Und der Zweck der Spende, also wohin das Geld fließen wird, stand noch nicht fest zu dem Zeitpunkt, als man uns die Mail schickte.
Ah,
also das können wir zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, aber die denken sich an sich immer was Tolles aus.
Ja, das stimmt.
Und trinken für den guten Zweck. Ich finde es aber auch toll, dass Gerrit ihnen immer diesen Raum gibt,
ja.
Muss man sagen. Ist eine schöne Geschichte. Schaut da vorbei, wenn ihr in der Stadt seid. Das lohnt sich auf jeden Fall. Weiter geht's. 1.9. bis 2.9. Lingener Bierkultur. In?
Lingen. Und in schön hier in Lingen, meinst du, ne?
Immer noch schön hier in Lingen, richtig. Grüße an Markus Quad. Viel, viel Spaß da in Lingen. Auch da werden wir nicht dabei sein.
Ha, blöd.
Also, du könntest vielleicht, ich noch nicht. Ich bin dann schon
nicht,
weg.
Ich bin gar nicht so weit weg von Lingen, aber ich muss da arbeiten. Ich bin in Tecklenburg an dem Wochenende.
Das ist doch total schlecht geplant von dir.
Ja, das ist richtig.
Warum engagiert dich eigentlich Markus nie als Musik-Act?
Weil
das wäre doch fantastisch, oder?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich möchte da lieber trinken und gar nicht arbeiten.
Ja, wahrscheinlich ahnt er das. Ansonsten wäre das doch ganz lustig.
Ja, das stimmt.
Daumendrücken angesagt. Am 14. und am 15. September werden die teilnehmenden Biere für den European Beer Star verkostet. Die Gewinner werden Ende November, ich glaube am 29. prämiert. Also, falls ihr jemanden kennt, eine Brauerei, die da Biere eingereicht hat oder ihr habt sogar selber eingereicht, weil ihr zu einer tollen Brauerei gehört. Wir drücken euch die Daumen.
Ja, was gibt's noch? 2.9.23 hatten wir auch, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Craft Beer Day in Norderstedt.
Richtig. Im letzten Podcast, man kann es nicht oft genug erwähnen. Ist auch eine sehr schöne Veranstaltung.
Hm.
Dann haben wir noch am 9. September Craft Brauer Festival bei Meisels and Friends in Bayreuth. Das ist unter anderem Batzenbräu zu Gast, habe ich gelesen, aus Südtirol.
Ach, guck mal, die hast du doch irgendwie da ausgecheckt, sag ich mal.
Ja, bei der Beercraft, ein wunderschönes Festival in Bozen. Und da ist in Bozen ist tatsächlich Batzenbräu einer der Lokalmatadore, also ein riesiges Brauhaus. Und die haben auch die Biervielfalt da wieder auf die Karte gebracht. Und die haben eine wahnsinnig gute Guse.
Mm.
Also,
cool.
Die war wirklich ein echter Hit.
Aber es ist ja nicht nur Batzenbräu da, ne? Es ist auch Gorilla da aus Berlin, die haben wir eben schon erwähnt. Liquid Story aus Braunschweig, Orca aus Nürnberg, Sorry Brewing aus Tallinn und Brickhouse Brewery aus Lille in Frankreich.
Ja, und ich weiß sogar, dass Cool Cats in Town auch dabei sein werden. Zumindest stehen sie auf der Website.
Ja, cool. Dann ist ja auch irgendwie Besuch aus Hamburg da. Sehr gut.
Der gute Björn, der ist viel on the road.
Ja, Wahnsinn mit seinem
Crew. Team.
Ja, super. Und die Meisels waren auch so freundlich, uns ein Paket von ihrem Session-Sortiment zukommen zu lassen. Und was neu ist, ist, dass das Hoppy Hell jetzt Meisel and Friends Hell heißt. Übrigens ein super Bier, wie ich finde. Und das West Coast IPA ist ja auch neu, das ist dieses Jahr rausgekommen. Auch ganz toll. Also es war schön, einfach mal wieder dieses Sortiment einfach durchtrinken zu können. Also ich, wenn ich irgendwo bin und es gibt wenigstens Meisel und Friends oder so in der Gastro, bin ich immer ganz happy. Wenn das, weil das ist manchmal in Hotels oder so, dann haben sie eigentlich sonst nicht wirklich Craft Beer, aber sowas wie Meisel und Friends.
Ist super, ne?
Ja, finde ich echt ganz, ganz großartig.
Ja, da weiß man, was man hat.
Ja, genau.
Eine Sache, die wir verpassen werden, wir hatten eine Einladung tatsächlich, ist die Eröffnung der Belgian Beer World in Brüssel. Am 9. September. Man kann nicht überall sein, ne?
Nein, nein.
Aber das soll wirklich eine ganz fantastische Geschichte sein dort. Und rund um die Herkunft, Biergeschichte, Bier erleben, auf neue, moderne, innovative Art präsentiert. Wir, denke ich, werden das nachholen und da vielleicht Ende des Jahres mal hinfahren, oder?
Ja, ja, ja. Lohnt
sich auf jeden Fall. Ab dem 9.9. könnt ihr hinfahren. Belgian Beer World in Brüssel. Und dann habe ich zwei Termine rausgesucht von Biersommelier-Kollegen.
Ach, guck mal. Yes. Die sind ja auch sehr aktiv.
Ja, zum Beispiel Vanessa von Hop Around the World. Das ist ihr Kraftbierladen, den sie in Ludwigsburg eröffnet hat. Total super. Schöne Geschichte. Und sie macht ganz tolle Aktionen und Events. Und eine ist zum Beispiel, dass sie Bier-Wein-Hybride vorstellt. Und zwar am 14.9., wenn ihr in oder um Ludwigsburg seid, schaut da vorbei. Ist ein super Thema. Ich finde, Bier-Weinhybride ist, ich weiß, das ist nicht dein Lieblingsthema, aber ich finde ja, es ist fantastisch. Da kann man so viele Leute mit abholen und überraschen und so viele neue sensorische Erlebnisse feiern. Das wird sie mit Sicherheit auch ganz großartig präsentieren.
Ja.
Also lohnt sich mit Sicherheit. Und dann gibt es am 20.09. eine Veranstaltung, die finde ich ganz charmant vom Titel her. Die heißt, ich mag eigentlich kein Bier. Und du ahnst es, was meinst du, macht sie da?
Bier-Wein-Hybride? Nein.
Nein. Vanessa holt einfach, es gibt ja so viele Menschen, die sagen, ja, Bier, aber ich trinke eigentlich kein Bier. Es sind tatsächlich total klischee-mäßig. Ich ärgere mich selber drüber, aber in meinem Umfeld sind es oft Frauen, die diesen Satz sagen.
Ja.
Und weniger Männer, oft Frauen. Und Vanessa hat sich zur Aufgabe gemacht zu sagen, okay, ihr trinkt eigentlich kein Bier, kommt zu mir, vertraut mir. Ich finde euer Bier. Also sie stellt einfach verschiedene Biere vor, verschiedene Stile, sodass man in die unterschiedlichsten hinein testen oder sich hineinprobieren kann. Und ja, vielleicht super. Ist da Interesse geweckt, wo man sich sagt, okay, das könnte es vielleicht sein, da probiere ich mal mehr. Ist einfach eine Einladung, mal was Neues zu trinken und vielleicht zu gucken, stimmt denn dieser Satz überhaupt, ich trinke oder ich mag eigentlich kein Bier.
Ja.
Was ist auch eigentlich, ne? Dieser Gruppenzwang, man trinkt dann ein Bier, aber die Leute mögen es gar nicht so gerne. Ist ja auch traurig eigentlich, ne?
Irgendwie schon, ja.
Ja. Dann eine andere Veranstaltung, 16.09. Dirk Baringhorst startet seinen Kurs für Hobbybrauer an der VHS Borken. Das ist nun wirklich ein Insider-Termin. Aber wenn ihr in oder um Borken lebt und ihr möchtet mal brauen lernen, also heimbrauen, kann ich euch diesen Kurs nur ans Herz legen, ohne ihn selber mitgemacht zu haben. Aber ich weiß, wie Dirk arbeitet. Erinnerst du dich noch, wie er diese Brauanlage vorgestellt hat?
Oh ja, ja.
Also ja auch so einer, der eigentlich sein Haus drumherum gebaut hat, hat man so das Gefühl. Das war wirklich sehr beeindruckend. Ich glaube, der hat auch sehr viel getüftelt, soweit ich mich erinnere. Ne? Der hat sehr viele Lösungen gefunden in diesem Brauprozess. Also der hat sich schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Macht bestimmt Spaß auch.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ist sehr in dem Thema drin.
Und dann haben wir noch einen Termin, der wäre so perfekt für uns. Warum findet der nicht in Hamburg statt?
Ja, der ist leider auch erst im November, aber...
Aber er war so schön.
Es gibt ein Chips- und Bier-Tasting. Also was für eine Kombi. Großartig. Ist bloß leider in der Bierbude in Duisburg am 24. November.
Aber ich fand ihn so großartig, ich musste ihn mit reinnehmen.
Ja, ja.
Und ich gratuliere der Bierbude in Duisburg. Ich war noch nicht dort, aber ich finde die Idee wirklich sehr charmant. Habe ich mich spontan verliebt. Ja. Und wir nehmen diesen Podcast, also dieser Podcast erscheint am 25. August, Freitag. Wir nehmen ihn am 22. August auf, das der Transparenz wegen. weshalb wir nicht sagen können, wer zu den Gewinnern des World Beer Awards zählt. Denn die stehen ab dem 24. August fest. Es ist, wie es ist. Wir hatten keine Zeit am 24. August, um ab 25. August termingerecht zu erscheinen. Insofern kann ich nur darauf verweisen, ich verlinke die Seite in den Shownotes, wo die Gewinner und Gewinnerinnen stehen werden. Wir haben noch keine Ahnung. Aber ab dem 24. stehen sie fest.
Sehr gut. Und zack, schon sind wir mit den Terminen durch.
Und zack, sind wir eigentlich auch fast mit der gesamten Sendung durch.
Ach.
Aber wir weisen natürlich gerne nochmal darauf hin, dass wenn euch die 89 oder 101 Folgen, je nachdem wie ihr zählen möchtet, wenn euch die gefallen haben, wenn euch unsere Arbeit gefällt und wenn ihr sagt, ach, ich möchte die unterstützen, dann könnt ihr das tun. Und zwar via Steady. Wir haben da Supporter-Modelle, geht los ab 5 Euro im Monat oder für 10 Euro. Wenn ihr euch für 10 Euro als Mega-Bier-Lover outet, dann habt ihr die Chance, für die Dauer eurer Mitgliedschaft auf eure Einkäufe bei der Biothek 10% zu sparen. Ist ein super Angebot, finde ich.
Super Deal, ja, ja.
10 für 10 nennt sich das.
Ach was.
Aber wie gesagt, geht auch schon ab 5 Euro los und im Grunde gebt ihr uns damit ein oder zwei Biere im Monat aus sozusagen. Vielleicht auch für 3, je nachdem, was man da so trinkt. Vielleicht langt es auch für 3 Biere. Aber wir freuen uns über jede Form der Unterstützung. Also auch, wenn ihr Folgen teilt, wenn ihr uns eine liebevolle Bewertung hinterlasst auf den gängigen Podcast-Kanälen. Das ist sowieso ganz, ganz wichtig. Das kann man gar nicht oft genug erwähnen, weil das hilft uns tatsächlich, sichtbarer zu werden. Und wenn wir sichtbarer werden, dann, Stefan?
Trinken wir alle besseres Bier. Hurra!
Genau, das wollten wir nicht unerwähnt lassen. Wenn ihr uns weiterempfehlt, dann unterstützt ihr uns auch, dann helft ihr uns riesig und wir freuen uns darüber. Und natürlich über Post. Ihr erreicht uns über shears@hopcast.de oder über die Kanäle Instagram und Facebook, wo wir auch präsent sind. Instagram ein bisschen mehr. Ich gebe es zu, Facebook sind wir ein bisschen faul. Da müssten wir ein bisschen fleißiger werden. Naja, wenn ihr euch für andere Formen der Kooperation interessiert, wenn ihr jetzt zum Beispiel für eine Brauerei arbeitet oder ähnliches aus diesem Bier- und Braubusiness kommt, es gibt ein kleines Media-Kit, das wir aufbereitet haben. Vielleicht ist das spannend für euch. Und ansonsten verbleibt mir nur zu sagen, dass alles, was wir in dieser Folge besprochen haben, als kleiner Artikel auf www.hopcast.de zu finden ist. Ihr findet alle wichtigen Links in den Shownotes zur Sendung und auch auf www.hopcast.de. Wir danken unserem Sponsor Hamburg Ahoi für die liebevolle und tolle Zusammenarbeit, die wir da haben. Und dieser Podcast ist ein Original-Podcast von Sounds and Pots, dem Studio für kreative Audioformate.
Und der nächste Podcast erscheint am 29.09.
Mit vielleicht einer Folge aus Lissabon?
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.